Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda. Simply clever.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Brian, der vielleicht bekannteste Häftling von der Schweiz, kommt wahrscheinlich bald frei. Ueli Maurer, der Finanzminister, reist nach Katar an die WM und wird dafür kritisiert. Und Simonetta Sommaruga, überraschend tritt Bundesrätin per Ende Jahr zurück. Überraschend für alle zusammen, natürlich auch für die eigene Partei, weil die natürlich jetzt ziemlich schnell muss ein Kandidatenkarussell zum Drehen bringen. Der Rücktritt, Verständnis auf allen Seiten, auch bei den Parteien, die sie immer heftig kritisiert haben, Simonetta Sommaruga. Also da wünscht er natürlich jedem alles Gute und ist irgendwo durch auch so der Moment, wo sie ein bisschen gelesen worden ist. Und das hat noch recht gut, das ist ja immer so ein bisschen eine Spröde in der Kommunikation, wie so ein bisschen Klassenlehrer vor der vierten Klasse, hat man manchmal das Gefühl gehabt, jetzt mit der Bevölkerung an diesen Medienkonferenzen. Und jetzt gestern wirklich mal pur, sie will sich um ihren Mann kümmern, sie will ihr Leben ändern.
Ja, und das ist ja glaubwürdig, ist ja menschlich sehr berührend, oder? Ich meine, es hat einmal einen Fall gegeben, wo jemand wegen dem Mann zurückgetreten ist, das war Elisabeth Kopp, den ich ganz freiwillig. Und da, ja, es zeigt dann halt auch gleich, dass es im Leben noch andere Werte gibt, weder Karrieren und Politik. Und ja, das hat, glaube ich, wirklich alle sehr, sehr berührt. Sie war ja am Ende, glaube ich, noch gewesen, im Zürcher Unterland, wegen Lägeren, oder? Wegen dem Tiefbaulager da von der Atomstoff. Und hat also im Prinzip protestantisches Ehren- und Berufsgefühl bis zum Schluss hat sie ihren Job durchgezogen und ich finde den Abgang eigentlich sehr, sehr souverän.
Ihr Mann hat einen Schlaganfall gehabt und das hat sie zum Nachdenken gebracht. Das ist sicher der eine Grund. Ist der andere Grund vielleicht auch, wenn du das Energiedossier hast in dieser schwierigen Zeit, dass du vielleicht irgendwie auch aus diesem Grund zurücktrittst und sagst, jetzt muss ich etwas anderes machen, ich kann das nicht mehr tragen?
Ja, vielleicht ja und nein, aber ich glaube eher, dass sie alle gemerkt hat, dass sie das nicht mehr mit dem Power, wo sie eigentlich müsste haben, kann durchführen. Oder wenn du natürlich mit dem den Halbtag umüberlegst, wie geht es dem Mann oder im Spital bist, dann bist du irgendwie abgelenkt. Du kannst es nicht durchführen. Und Energie ist natürlich im Moment wirklich ein absolutes Thema. Da kannst du nicht so by the way machen. Ich glaube, das ist ein richtiger Entscheid. Aber mich hat das schon noch beeindruckt. Eben, Zürich Unterland, habe einen Zeitungsartikel gelesen, ist sie dort auftreten. Ein Tag später oder zwei Tage später gibt sie den Rücktritt. Also das heisst, sie hat Pflichterfüllung bis zum Schluss. Und ich glaube, es ist auch der richtige Entscheid, weil das Verständnis der Leute wäre allerdings gleich nicht so gross gewesen, wenn sie das irgendwie so halbpatzig, oder man hätte den Eindruck gehabt, sie hätte das halbpatzig gemacht und hätte doch alle gesagt, ja, sie hätte noch einen kranken Mann, sie würde gescheit auf den Mann schauen. Ich glaube, von dem her hat sie richtig entschieden und 12 Jahre ist ja gleich eine lange Zeit.
Und erstaunlich, wenn man auf die Karriere von Simonetta Sommaruga zurückschaut, zuerst ist sie ja als Justizdirektorin widerwillen, kann man sagen.
Ja, sie war ja keine Juristin gewesen. Ich meine, sie ist ja ein bisschen paradox gewesen.
Ausgebildete Konzertpianistin, oder? Am Ende vom Tag. Also ist dort ins Justizdepartement eingestiegen, hat doch ein relativ schwieriges Erbe dort übernommen von der Evelyn Wittmer-Schlumpf, die Umstrukturierungen angestoßen hat. Also dort hat sie eingestiegen und dann ist sie ihres Wunschdepartements weg und hat voller Freude, ich mich erinnere an die Medienkonferenz, da gesagt, dass das ihres Wunschdepartement ist und dass sie sich sehr auf die Aufgabe freut. Aber das Gefühl, sie hat es fast ein bisschen besser gemacht als Justizdirektorin.
Ja, sie hat natürlich so viele Fronten gehabt und die Energie, das ist natürlich schon ein riesen Problem. Sie hat natürlich auch von ihrer Vorgängerin, von Frau Leuthardt, hat sie natürlich Sachen geerbt. Man hat dann plötzlich gemerkt, oder, es gibt möglicherweise eine Energieknappheit im Winter. Dann mit dem Solarstrom hat nicht so richtig funktioniert. Dann
AXPO,
CO2-Abstimmung verloren. Also es hat dann schon viele Sachen gegeben und alles hat sich auf ihre Person fokussiert. Ich habe sie mal noch gesehen, diesen Sommer hat sie beim Verband Schweizer Medien einen Vortrag gehalten in Locarno. Und ich finde sie eigentlich noch sympathisch, aber man hat dann schon gemerkt, sie ist nicht so, Anführungszeichen, Trampensau, oder? Sie hat einen guten Vortrag gehalten, ein gutes Referat, gute Pointe drin gehabt. Ein anderer Politiker hat das vielleicht ganz anders gebracht, oder? Sie hat wirklich eine Pointe nach der anderen gehabt, irgendwie fast ein bisschen abgelesen, oder? Und die sind irgendwie untergegangen. Aber auf die andere Seite ist das auch sympathisch. Ich meine, ein Bundesrat ist ja auch ein bisschen ein Abbild von der Bevölkerung.
Aber nach der Simonetta Sommaruga geht es weiter. Es gibt einen Wahnsinns-Bundesratswahl. Fall, kann man sagen. Ueli Maurer muss ersetzt werden, Simonetta Sommaruga muss ersetzt werden im Dezember. Also, und jetzt ist natürlich der SP ein bisschen im Stress. Geeigneter Kandidat oder, wenn es nach der SP geht, lieber geeignete Kandidatin zu finden, jetzt so schnell eine Findungskommission, die verschiedenen Animositäten innerhalb der Parteisektionen und so, das ist ja nicht ganz einfach, jetzt da die richtige Kandidatin oder den richtigen Kandidat zu bringen.
Ja, jetzt können wir ja mal Schweizer Politik in der Realtime anschauen. Also auf der einen Seite die SVP, die natürlich jetzt einen Monat länger Zeit hat, um einen Bundesrat zu suchen, die Gremien hat, die einen Ausschuss hat, wo immer eine Findungskommission und dann kommt es von der Fraktion. Und die SP hat gestern innerhalb von einer Stunde entschieden, muss ich das mal vorstellen. Der Parteivorstand, die Fraktionsspitze nach dem Rücktritt von der Fasomaruga, man muss annehmen, die haben das auch an dem Morgen erfahren.
Fasoma, gut, entschieden ist ja noch nicht.
Ja, aber sie haben gesagt, zwei Frauen, oder? Also da schliessest du natürlich 50% der Bewerber einfach mal aus, oder?
Genau.
Also Führungsschwäche oder Führungslangsamkeit kann man ihnen sicher nicht vorwerfen.
Und aus meiner Sicht kommt natürlich da der bestmögliche Kandidat aus SP sich nicht zum Tragen, weil das ist ein Mann, dummerweise, der Daniel Josic.
Ja, der ist sicher der gewesen, wo man gesagt hat, er will es werden.
Der hat ein Problem. Der wohnt am falschen Ort, lebt am falschen Ort und ist dummerweise als Mann auf die Welt gekommen. Aber ich glaube, das wäre der richtige Kandidat, weil er natürlich ähnlich wie Simonetta Sommaruga nicht ganz links politisiert, sondern halt auch zum Teil ein Verständnis hat für bürgerliche Anliegen. Und das wäre doch wahrscheinlich das Richtige für den Bundesrat.
Ja, es hat vielleicht ganz eine interessante, er ist noch nicht ganz draussen, die Fraktion muss entscheiden, aber höchstwahrscheinlich 99% sicher ist die Linie jetzt vorgespurt. Also die SP kann jetzt nicht plötzlich sagen, wir nehmen jetzt gleich noch einen Mann auf das Ticket. Ja, es wäre interessant geworden, unter Umständen hätte man dann zwei Juraprofessoren von Zürich gehabt, Hans-Ueli Vogt und auf der anderen Seite Josic, die haben das Büro nebeneinander. Ich habe heute Morgen mal geschaut im Verzeichnis von der Uni, also die mögen irgendwie gegenüberliegen, die Büro oder auf dem gleichen Stockwerk immerhin, dann wäre das gewesen. Ich glaube, er wäre nicht im falschen Kanton gewesen. Er wäre sogar im richtigen Kanton gewesen. Wenn der Rösti als Berner gewählt worden, hätte man ja sagen, fast ein Zürcher. Da wäre eigentlich noch ein Vorteil gewesen. Aber dadurch haben sie ihm natürlich die Chance verbaut, oder? Und er war ja gestern noch im Tele Zürich gewesen. Ich habe es dann nochmal angeschaut. Und
er ist ja der, der sehr schnell reagiert hat.
Ja, natürlich.
Oder gesagt, sein Interesse angemeldet hat. Er überlegt sich da sehr ernsthaft.
Ja, sicher. Hallo, ich bin hier, oder?
Er würde sagen, dass er eigentlich gut. Und der wäre gut.
Der wäre natürlich gut, oder? Und jetzt kommt natürlich noch die andere Tragik. Unter Umständen, wenn dann der Berset zurücktritt, dann sagt man natürlich, ja, wir brauchen noch einen Welschen, oder? So und so. Das ist dann der Josic auch nicht. Dann wäre er im falschen Kanton. Also von dem her könnte es ihm natürlich ganz blöd laufen jetzt bei dieser Kandidatur.
Und es zeigt ja so ein bisschen, wenn du im falschen Geschlecht geboren bist, wie jetzt mehr zu dummerweise in der heutigen Zeit, dann hast du es schwer. In der Politik einerseits, aber auch in der Wirtschaft. Mir ist kürzlich aufgefallen, als ich auf deinem Portal persönlich.com mal eines Tages durchgelesen habe. Alle Chefpositionen in Werbeagenturen und in Medienagenturen und so, du siehst nur Personalien, wo Frauen an die Spitze gehoben werden. Also du musst als Mann, der sich irgendwie für einen Jobwechsel interessiert und vielleicht irgendwie in eine andere Kaderposition möchte, du musst dir nicht mal Mühe machen, die CV zu aktualisieren und einzuchecken, weil du hast keine Chance.
Ja gut, jetzt muss man vielleicht auch entwicklungsgeschichtlich sagen, es war 500'000 Jahre aber anders gewesen. Also, es ist jetzt
ja, aber das bringt dir nichts, wenn du als Mann einen Job
Trost
suchst.
Das ist ein kleiner schwacher Trost. Aber der Daniel Josic. Nein, es ist einfach das Momentum, wo jetzt einfach in dieser Geschlechterfrage nicht stimmt. Auf der anderen Seite muss man der SP natürlich sagen, sie sind transparent. Oder? Sie sagen, wir wollen eigentlich nur zwei Frauen. Oder? Und von dem her musst du als Mann, außer jetzt Josic, gar nicht gross aufbegehren. Du hast einfach keine Chancen, oder? Interessant wird natürlich Jacqueline Fehr. Also, das finde ich spannend.
Sie ist ja viel, sie tritt an.
Ich glaube, am Schluss wage ich jetzt behauptet, sie tritt nicht an.
Ich glaube es auch nicht.
Ja, wie sie sagt, lieber Zürcher Regierungsrätin, wieder gescheiterte Bundesrätin. Oder? Also,
am Schluss, zum zweiten Mal werden das näher. Oder?
Ja, da ist natürlich, der Frau Keller-Sauter ist das gelungen. Sie ist zweimal antreten, ist dann zweimal geworden. Das ist eigentlich schon ein bisschen die Regel der Ausnahme. Oder die Ausnahme der Regel. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, sie überlegt sich das sicher. Und Nathalie Rickli hat ja einen ähnlichen Fall gehabt. Oder? Sie hat dann überlegt, soll ich in das Rennen gehen, Bundesrat, am Schluss unterliege ich. Und dann habe ich gar nichts mehr, oder? Wie der Regierungsrat kann ich ja dann auch nicht machen. Und von dem her glaube ich, sie wird es nicht machen. Wie Zürcher Regierungsrat, sagen wir doch ganz ehrlich, ist ja fast Bundesrat.
Also schauen wir mal, was da rauskommt. Lassen wir jetzt die SP mal an. Die Findungskommission, die hoffentlich nicht erst jetzt anfängt. Hoffentlich ist das ein permanenter Prozess, dass man da ein bisschen auf die Leute schaut und schaut, wer da geeignet wäre im Fall eines Rücktritts.
Ja, aber jetzt bei der SP, oder? Die sind natürlich brutal unter Druck, oder? Also ich meine, es geht noch 7. Dezember.
Ja, eben, wenn du natürlich immer ein bisschen dran schaffst und ich traue jetzt einer grossen Partei zu, dass sie nicht erst anfängt zu suchen, wenn der Rücktritt kommt, sondern immer permanent ein bisschen dran ist, am schauen, wo, wie, was, wenn das mal kommt.
Ja, natürlich, aber eben, wie gesagt, wenn man jetzt vergleicht mit der SVP, wo jetzt durch die Gremien geht, wo diskutiert wird, wo es alles ein bisschen länger geht, wo man die Kandidatinnen und Kandidaten ausleuchtet, da wird bei der SP jetzt natürlich nicht passieren. Jetzt muss man hauruck relativ schnell das Zweierticket machen.
Gehen wir zum Ueli Maurer. Heute reden wir über den Bundesrat. Es sieht fast so aus, über die beiden entscheidenden. Oder Ueli Maurer tritt ja Ende Jahr zurück. Der Finanzminister hat gesagt, er reist nach Katar an die WM. Und wird natürlich, das ist klar, kritisiert. Und ich glaube, das ist sogar wieder eine einkalkulierte, leichte Provokation. Warum muss als Finanzminister an die WM?
Ja gut, er war ja vorhin VBS-Chef, war zuständig für den Sport, er ist Sportfan, er ist auch Sportanlässe gegangen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen anders sehen. Es ist ja auch eine Unterstützung für die Schweizer Nationalmannschaft. Also es ist ja nicht nur Katar, der im Fokus steht. Und wenn man das jetzt wirklich ganz konsequent machen würde, dann müssen natürlich alle, die gegen Katar sind, im nächsten Monat auch Fernsehen schauen. Oder? Also entweder machst du es richtig oder falsch. Und es gibt ja in Zürich einzelne Restaurants, da finde ich noch interessant, die sagen, wir verzichten während der WM aufs Spiel, oder? Die Leute können dann nicht schauen.
Bis dann wahrscheinlich Gäste wegbleiben, oder?
Bis Gäste wegbleiben und die Schweizer irgendwie noch Erfolg haben. Aber der Vorsatz ist einmal da, oder? Ja, ich bin gespannt auf die WM, oder? Ob wirklich der Funke springt.
Aber wie siehst du das ganze Katar-Ding? Ist ja ein riesen Thema. Korruption und Menschenrechte, die da mit Füßen getreten werden, zweifelsohne, aus westlicher Sicht selbstverständlich. Wirst du das schauen, mitverfolgen? Wirst du mitfiebern? Sagst du, mich interessiert das gar nicht? Oder aus wirklich kritischen Gründen sagst du, ich verzichte auf die WM, wie handhabst du das?
Nein, das ist ja klar, man schaut sich das. Also ich meine, wenn du jetzt schaust, es gibt doch auf der Welt mehr schlechte, böse, kriminelle Länder wieder umgekehrt. Dann hättest du ja schon müssen, Russland, schon in einer ähnlichen Liga, hättest du auch nicht dürfen schauen. Also von dem her, ich glaube, es ist immer einfach, irgendwie den Sport zu boykottieren. Wie am Schluss, die bestraft werden, sind ja die Sportlerinnen und Sportler. Also, ich habe mal mit einem geredet, der hat ja einen Olympia-Boykott, nicht dürfen an die Olympiade gehen auf Moskau, das war 1980. Und der leidet heute noch darunter.
Du hast wenig Möglichkeit als Fußballer an der WM mit dabei zu sein.
Ja, natürlich Fußballer oder bei einer Olympiade auch. Ich meine, da sagen alle, jetzt müssen wir boykottieren wegen dem und dem. Am Schluss sind ja die Sportler die Leidtragenden, genau. Oder? Und dann bist du zwar ein Held für einen halben Tag in der Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen oder im Internet heute, aber
es ist nicht die Aufgabe vom Sportler, WM zu boykottieren. Absolut nicht. Es ist auch nicht die Aufgabe vom Fan, die WM zu boykottieren. Der Sündenfall passiert dort, wo du so etwas vergisst, wenn man von einem Sündenfall...
Ja, natürlich. Und heute sagt natürlich jeder, der Platter sagt, er sei es nicht daten, oder? Man hat dann irgendwie eine Verschwörungstheorie, die höchstwahrscheinlich sogar stimmt, dass er über Frankreich gelaufen ist. Der Sarkozy hat das irgendwie wählen, wenn er einen Kontakt hat und weiss Gott was. Sei es wie es will. Sie ist jetzt in Katar und sie wird stattfinden und die Schweizer sind dabei und die Schweizer sind im Moment relativ gut da. Und es wird höchstwahrscheinlich auch eine Euphorie geben. Also in dem Moment, wo die ersten Spiele gespielt sind, ist der ganze Katar-Komplex vergessen.
Und man muss natürlich auch ein bisschen sehen, so ein Scheinwerfer, ein Fokus auf Katar, so unter Beobachtung ist Katar wahrscheinlich noch gar nie gewesen, wie jetzt in dieser ganzen Aufbauphase zu dieser WM. Also da hat man natürlich hergeschaut, was ja nicht schlecht ist.
Ja, und die FIFA hat ja das bewilligt und hat gesagt, wir machen es dort.
Ja, aber,
also,
Journalisten haben hergeschaut, Journalisten natürlich sind auf die Baustelle, probieren Sachen herauszufinden, es kommen Dossier raus, SRF Recherchedesk, wo wirklich ein umfangreiches, sehr interessantes Dossier hat recherchiert, wie das Ganze gegangen ist, wie da mit ehemaligen CIA-Agenten Spionage betrieben worden ist und so. Also, es ist ein Thema, was es sonst nicht wäre.
Natürlich, oder? Also es ist im Fokus, hast du recht. Und ich habe bei euch in der Sendung mal jemanden gehört, einen Korrespondent aus Katar, der gesagt hat, es gäbe natürlich immer zwei Seiten. Es gäbe auch Seiten, dass sie sehr vorbildlich laufen, was früher noch nicht gewesen sei. Und dann gibt es natürlich immer noch die Schattenseite, wo natürlich Leute unterdrückt werden und Arbeiter zu wenig verdienen. Völlig klar. Aber wie du sagst, höchstwahrscheinlich der Fokus hat auch dazu gedient, dass sich die Mühe gegeben haben und geschaut haben, dass sie im Prinzip etwas machen, wo, sagen wir mal, unseren westlichen Prinzipien mehr oder weniger entgegenkommt.
Und als Schweizer Nazi, du hast es gesagt, erfolgreich wird spielen und weiterkommt, dann ist dann das Thema der
Olympiade. Das beste Beispiel ist doch China, Olympiaden, oder? Ist doch die Diskussion auch gewesen vor einem Jahr. Man vergisst das immer irgendwie. dann haben die Schweizer riesen Erfolg gehabt, fast grösseren Erfolg oder sogar grösseren Erfolg als in Sapporo. Dann ist doch plötzlich eine Euphorie gekommen, obwohl kein Mensch am Pisterang gestanden sind. Es waren irgendein Phantomspiel gewesen oder Phantom-Olympiade. Aber in dem Moment, wo die Schweizer Olympiamedaille gewonnen hat, ist die Euphorie da gewesen.
Der Brian, ehemals Carlos, der vielleicht bekannteste Häftling von der Schweiz, kommt wahrscheinlich bald frei. Wie findest du das?
Ja, ist überraschend für alle, oder? Aber wenn natürlich das Recht so ist, wie es ist, es ist, glaube ich, noch ein Bundesgerichtsentscheid hängig, es kann natürlich immer noch etwas passieren, dann ist das halt so im Gesetz verankert und wir sind in einem Rechtsstaat.
Absolut,
ist das,
ja, so sehe ich das so.
Ja, ich glaube einfach, wichtig ist eigentlich, dass man ihn auch ein bisschen betreut, wenn das möglich ist, oder? Wie, muss ich einfach mal vorstellen, aus seiner Perspektive, das ist ein junger Mensch, der ist sehr, sehr lange im Gefängnis gewesen, ist natürlich auch nicht sozialisiert. Und
man muss aufpassen, Opfer-Täterschutz, oder nicht, dass man plötzlich den Täter zum Opfer macht. Aber ich sehe es genau gleich wie du. Wir haben Gesetze, Gott sei Dank, werden die angewendet auf einen Straftäter, auf einen, der in seinem Leben wahnsinnig viel Schlechtes gemacht hat. Das Verständnis, dass jetzt jemand seit 10 in der Justizmühle ist, logisch, muss man das einfließen, aber du kannst nicht immer alles entschuldigen, das ist schon klar. Aber die, die jetzt sagen, geht es eigentlich noch, wo leben wir da, dass die jetzt auf freien Fuß kommen, die sollen sich politisch engagieren und Gesetze ändern. Das kann man ja in diesem Land, aber wenn die Gesetze so sind, wie sie sind und so angewendet werden, finde ich das richtig, dass der rauskommt.
Ja, natürlich, es gibt eine Möglichkeit, das ist die Verwahrung. Da kannst du ja einen immer verlängern, aber das ist ja in dem Fall zu wenig. Nein, aber ich meine, es ist auch nicht Täterschutz, es ist natürlich auch ein bisschen Schutz, sage ich jetzt mal, vom Umfeld. Muss ich mir jetzt vorstellen, der kommt jetzt aus dem Gefängnis raus, ist alle euphorisch, dass er jetzt frei ist, aber der muss ja alles lernen. Also der muss lernen, wie ein Bankomat geht, wie du in einen Laden nie gehst, etwas kaufen. Die ganz kleinen...
Aber jetzt hat man so viel in Sondersetting investiert, ja, für den Brian. Da muss man jetzt natürlich auch noch ein bisschen etwas investieren und schauen, dass er einigermaßen gut auf eine einigermaßen anständige Bank kommt.
Ja, und da werden sie auch schauen, nehme ich an. Die werden ja auch keinen Skandal nachhören, oder? Aber ich glaube, das ist schon wichtig, oder? Ich meine, Freiheit, muss man mit der Freiheit auch umgehen können, oder? Wenn du im Gefängnis, es gibt ja Leute, die gerne ins Gefängnis gehen oder freiwillig ins Gefängnis gehen, wie sie dort ihnen eine Betreuung haben, wie jemand schaut auf sie. Wenn du natürlich im normalen Leben raus bist, hast du das nicht. Also das heisst, der muss ja das Selbstbewusstsein auch entwickeln, der muss ja auch die zivilisatorischen Regeln irgendwie kennenlernen. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig, das nachbetreuen, oder? Aber du kannst das natürlich nicht mehr so machen, wie einer, der inhaftiert ist, wie ein freier Mensch. Also, aber ich glaube, das ist eine Sensibilität, die die Justizbehörden haben, dass man ihn irgendwie auch ein bisschen in die Freiheit herausbegleitet.
Und was man jetzt eben auch müsste machen, und ich hoffe, das wird gemacht, man müsste den ganzen Fall reflektieren. Man müsste mal schauen, wo sind da die Fehler passiert. Ich meine, das ist ja seit langer Zeit ein grosses Thema, der Brian, früher mal Carlos, jetzt Brian, seit er das zu seinem Namen steht. Da müssen wir auch mal schauen, wo haben wir Fehler gemacht in dem Justizsystem, wo sind Sachen nicht gut gelaufen, wo man könnte besser machen. Ich hoffe, das passiert.
Ja, es hat einen berühmten Film vom Schweizer Fernsehen, wo sich alle aufgeregt haben, wo sie gesagt haben, das Sondersetting sei sehr, sehr teuer, ist auch sehr, sehr teuer. Im Nachhinein muss man Alex schon ein bisschen der Justizbehörde recht geben. Es war der richtige Weg gewesen, dass man einen versucht hätte, so irgendwo später in Gesellschaft zu integrieren. Oder? Aber dort war natürlich dann plötzlich der Schwarz-Weiß-Denker gewesen. Ein Regierungsrat ist nachher abgewählt worden. Der Bezirksanwalt war nachher auch gefrustet gewesen und glaub, sogar zurückgetreten oder so. Also von dem her haben natürlich sehr, sehr viele Leute über den Fall geredet und auch kommentiert, wo im Prinzip in den Details gar keine Ahnung haben.
Wie so oft. Danke vielmals, Matthias Ackeret. Das ist die Shortlist von heute. Die nächste Ausgabe wieder in der Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.